Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Der Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 23, 2. Hauptteil.
Also, wir haben in der Schule gelernt. Die Lehrer haben das nicht ausdrücklich so gesagt, aber irgendwie hat man es dann doch so verstanden. In der Grammatik gibt es Einzahl und Mehrzahl, Singular und Plural. Mit Singular bezeichnet man Dinge, die einmal vorkommen. Und mit Plural bezeichnet man Dinge, die zwei und mehrmals vorkommen. Also auch bei 1000 braucht man auch den Plural und bei 1 Million auch den Plural. Aber eben schon bei 2 und 3. Was will ich damit sagen? Wenn Paulus sagt, in den früheren Zeitaltern verborgen, von den Zeitaltern her verborgen, dann will er damit sagen, mindestens 2 Zeitalter gab es in der Vergangenheit. Und dann haben wir also mit Kolosser 1, Vers 26 und Epheser 1, Vers 21 bereits die Unterscheidung von 4 Zeitaltern. Oder noch schrecklicher gesagt, 4 Dispensationen. Ich sage schrecklich, weil es gibt Leute, die haben eine innere Aversion, sobald der Begriff Dispensationalismus kommt. Und die sagen, ja, das ist so ein System, das haben gewisse Leute auf der Grundlage von John Nelson Darby, haben das der Bibel aufgedrängt. Nein, das kommt aus der Bibel. Die Bibel spricht so über Zeitalter. Und wenn ich sage 4, dann sind das mindestens 4, nicht wahr? Und wir können sogar die Unterscheidung machen, aber das haben wir an einem anderen Bibelschultag ausführlich gesehen, unter dem Titel Die 7 Bündnisse und die 7 Heilszeitalter. Die ganze biblische Geschichte vom Anfang, von der Schöpfung bis hin zur Neuschöpfung, kann man in genau 7 Zeitalter unterteilen. Und in jedem Fall, ganz konsequent, beginnt ein Zeitalter mit einem Bund, den Gott schließt, und mit Segen. Und dann gibt es einen Niedergang durch die Untreue des Menschen. Und es endet schließlich mit dem Gericht Gottes und mit Fluch. Und gleich danach kommt wieder ein neuer Bund mit Segen und dann ein Niedergang mit Gericht und Fluch und dann wieder ein Bund. So geht das konsequent durch. Man kann sagen, das 6. Zeitalter, das hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Wem jetzt das nichts sagt, der kann das ja nachhören auf Sermon Online oder bei Edition Nehemia die CD bestellen, damit wird das erklärt. Und das 6. Zeitalter beginnt mit dem Bund mit Zedekia und endet mit dem Gericht, wenn der Herr Jesus wiederkommt als König der Welt. Und dann kommt das 1000-jährige Reich, wo Gott mit Israel am Anfang den neuen Bund schließen wird, dessen Grundlage der Herr Jesus schon längst gelegt hat durch das Kreuz. Aber Gott wird diesen Bund dann mit Israel schließen nach Jeremia 31, 31. Das ist das zukünftige Zeitalter. Und das gegenwärtige Zeitalter, das ist jetzt. Und hat aber eben schon längst begonnen. Und das muss auch so sein. Das war für mich lange ein Konflikt. Hier ist es klar, der Apostel Paulus sagt dieses Zeitalter und das zukünftige. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 12, schon vor dem Kreuz und vor Pfingsten, dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Daraus folgt, also dieses Zeitalter ist in der Bibel nicht das Zeitalter, das mit dem Kreuz oder mit Pfingsten begonnen hätte, Nicht wahr, wo die Gemeinde den Anfang nahm. Sondern das muss schon vor dem Kreuz begonnen haben. Und tatsächlich, nach diesem strengen System, das vollständig aufgeht durch die ganze Bibel hindurch, Bund mit Zedekia. Und da sind viele große Namen gefallen in diesem Zeitalter. Nebukadnezar, später Kyros von Persien, dann später Alexander der Große, später Kaiser Augustus und. Und eben, wir sind gegangen bis zu Putin und andere. Ja, das ist wirklich so, das ist die Geschichte von jetzt, ja? Und hier haben wir diese Aussage, der Herr Jesus ist auf dem Thron und er steht über jedem Namen, der genannt wird, in diesem Zeitalter und auch in dem zukünftigen Zeitalter. Vers 22, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde ist die Braut Christi, werden wir noch sehen in Epheser 5, 22 bis 33. Und sie ist an seine Seite gesetzt, aber sie steht unter seiner Autorität. Und darum wird gesagt, dass der Herr Jesus eben das Haupt der Gemeinde ist. Nicht die Queen. Ja, man lacht vielleicht, aber die Queen ist offiziell das Haupt der englischen Kirche. Das ist der Hammer eigentlich. Aber eben, oder Franziskus, der ist offiziell das Haupt der römisch-katholischen Kirche. Aber die Gemeinde hat nur ein Haupt. Und das ist der Herr Jesus. Ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Das ist ein anderer Aspekt. Sie ist die Braut, wie wir noch sehen werden. Und sie ist sein Leib. Das heißt, organisch so eng mit ihm verbunden. Und dann wird weiter gesagt, und das ist fast nicht zu fassen, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Nicht wahr? Die Braut Christi ist gewissermaßen an der Seite des Herrn Jesus. Und sie teilt seine Herrlichkeit. Und natürlich, ihre Herrlichkeit ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber trotzdem wird sie hier genannt, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das zeigt etwas von der Erhabenheit der Gemeinde nach Gottes Plan. Und es ist ja auch so, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit einmal kommen wird, in Harmagedon, auf dem Ölberg, in Edom und so weiter, wenn die Welt ihn sehen wird, dann wird sie ihn bewundern in der Gemeinde. Können wir kurz aufschlagen, 2. Thessalonicher 1, Vers. Ich lese Vers 7, 2. Thessalonicher 1, 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet, ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und von der Herrlichkeit seiner Stärke hinweg. Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Die Welt wird den Herrn Jesus sehen und sie wird die Gemeinde sehen und sie wird den Herrn Jesus bewundern in allen denen, die geglaubt haben. Das erklärt etwas von dem, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Alle Herrlichkeit, alle Ehre ist von ihm. Aber er gibt ihr diese Herrlichkeit, wie es auch in Offenbarung 21 heißt, von der Gemeinde als neues Jerusalem. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. Und so ist sie die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und wir sehen, der Satz geht gleich weiter, Kapitel 2. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Jetzt erklärt der Apostel Paulus, ihr Epheser, ihr wart früher wandelnde Leichen. Ja, das bedeutet es doch eigentlich. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen. In Römer 1 wird nicht gesagt, dass die Heiden, dass die tot sind in Sünden und Vergehungen, sondern werden sie beschrieben als sehr lebendig in all ihren Sünden und moralischen Ausschweifungen. Und der Römerbrief zeigt, dass der Mensch, der so im Bösen gelebt hat, dass er sterben musste mit Christus. Und darum wird dann in Römer 6 erklärt, dass wir das ausdrücken durch die Taufe, dass wir mit Christus gestorben sind. Wir waren früher sehr lebendig auf dem falschen Weg und der Tod des Herrn Jesus ist das Ende dieses Lebens in der Sünde. Und jetzt hat etwas ganz Neues begonnen. Römer 6 beschreibt so die Taufe. Die Taufe auf seinen Tod. Aber im Epheserbrief wird der Mensch eben gesehen, früher, in seinem früheren Leben, als tot. Weil er in Bezug auf Gott nichts bringen konnte. In Bezug auf die Sünde hat er sehr viel Aktives geleistet. Aber in Bezug auf Gott nichts. Und aus dieser Sicht waren wir eben wandelnde Leichen. Tot in Sünden und Vergehungen. Alles, was wir machten, konnte Gott nichts bieten. Und darum werden auch die Werke, die wir als Ungläubige getan haben früher, zum Beispiel in Hebräer 9, genannt tote Werke. Sogar wenn man an einem guten Ort gespendet hat, ist es in Gottes Augen ein totes Werk, weil es vor Gott nicht gelten kann. Und jetzt wird erklärt, eben, ihr wart tot in Sünden und Vergehungen, in denen ihr einst wandeltet. Also eben, wandelnde Leichen. Und jetzt dieser Lebenswandel damals geschah nach dem Zeitlauf dieser Welt. Und zweitens, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Was ist das Erste? Der Zeitlauf dieser Welt. Hier haben wir wieder das Wort Aion. Je nach Zusammenhang bedeutet es etwas anderes, ja? Dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Das sind diese Einteilungen der Heilsgeschichte, wie bei den Rabbinern. Aber Aion bedeutet auch Zeitgeist. Dieses ausgezeichnete Wort im Deutschen, dass die Engländer, dem die Engländer nichts entgegensetzen konnten, darum haben sie es übernommen als Zeitgeist. Ja, Zeitgeist ist das Denken, Leben und Sein, das typisch ist für eine bestimmte Epoche. Ja? Und Aion bezeichnet das zum Beispiel auch in Römer 12, können wir das kurz aufschlagen. Da sagt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist Aion. Also diesem Zeitgeist, passt euch diesem Zeitgeist nicht an. Im Gegenteil, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also der Christ soll sich nicht dem Zeitgeist anpassen. Und dieser Zeitgeist drückt sich in allem aus. Das geht von Auffassungen über das moderne Leben, wie man lebt, Lebensstil und bis hin zur Mode, zur Philosophie, zu Musik, alles Mögliche hat mit diesem Zeitgeist zu tun. Wir sollen uns diesem Zeitgeist nicht anpassen, sondern in einem Prozess, sagt das Griechische, verwandelt werden, indem das Denken durch Gottes Wort ständig verändert wird. Aber, jetzt Epheser 2 sagt, damals als Ungläubige habt ihr gelebt nach dem Zeitlauf dieser Welt. Also nach dem Zeitgeist dieser Welt, die eben unter der Herrschaft von Satan steht. Satan wird genannt in Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Also er steht an der Spitze dieses Systems, des Zeitgeistes, und er steuert auch den Zeitgeist. Und der Zeitgeist, wissen wir, der wandelt sich. Der Zeitgeist im 19. Jahrhundert war anders als der Zeitgeist im 20. Jahrhundert. Und der Zeitgeist im 21. Jahrhundert ist auch wieder ein bisschen anders als im 20. Jahrhundert. Aber er wird gesteuert von Satan. Und diesem Zeitlauf der Welt, nach diesem Zeitlauf lebten die Epheser. Und dann eben noch zweitens, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist eine Bezeichnung für den Teufel. Er ist der Fürst der Gewalt der Luft. Also er bewegt sich weltweit im Luftbereich. Und nicht wahr, wenn Gott in Hiob 1 den Teufel, den Satan fragt, als er vor seinen Thron kommt, woher kommst du, sagt er, vom Umherstreifen auf der Erde. Als Engel ist er ja nicht allgegenwärtig, nur Gott ist allgegenwärtig. Auch Engel, auch Geister sind örtlich gebunden. Nur, sie können sich natürlich ganz anders bewegen als Menschen. Aber es ist schon so, wenn der Teufel in Bangkok ist, dann ist er nicht gleichzeitig in Zürich. Aber natürlich, er hat überall seine Dämonen, seine gefallenen Engel stationiert, weil ein Drittel der Engel ja mit ihm gefallen ist, nach Offenbarung 12. Und so wird er genannt, der Fürst der Gewalt der Luft. Also, die Epheser standen unter dem Einfluss einfach des Zeitgeistes, und da beeinflussen sich die Menschen gegenseitig. Nicht wahr? Der Zeitgeist, wie verbreitet er sich? Ja, in der Schule durch die Mitschüler und durch den Kontakt mit den Nachbarn und durch das Zeitunglesen und durch die Medien. So wird der Zeitgeist verbreitet. Das ist so, man könnte das mathematisch wahrscheinlich beschreiben, mit dem genau gleichen System, nicht wahrscheinlich, sondern könnte man beschreiben, wie man Infektionen und ihre Ausbreitung mathematisch beschreibt. Ja? Das sind so ganz funktionstüchtige mathematische Modelle, wie sich zum Beispiel eine Krankheit ausbreitet und wie sich das ansteckt. Und das gleiche Modell kann man übrigens anwenden auf Wörter, wie Modewörter sich zum Beispiel verbreiten. Das geht genau gleich wie Infektionen. Aber eben auch Ansichten und Meinungen, das geschieht so, wie Krankheiten sich verbreiten. Aber dann wird eben zusätzlich gesagt, dieser Zeitlauf, das war euer Maßstab nach dem Zeitlauf dieser Welt, und dann auch direkt die Wirkung von Satan nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Er sagt kein einziges Mal im Epheserbrief die Artemis der Epheser. Ja, in Apostelgeschichte 19, wo ja ausführlich beschrieben wird, des Paulus Missionsarbeit unter den Ephesern, da kommt es ja zu diesem Riesenaufstand, wo die Artemis der Epheser im Theater 2 Stunden lang in einer Massenhysterie angerufen wird. Die Artemis der Epheser war die wichtigste Göttin in Ephesus. Und das war eine ganz schreckliche Göttin. Das war so eine Todesgöttin und eine Magiegöttin. Man sagte in der alten Welt, die schwarze Magie der Artemis sei der stärkste Zauber, den es gibt. Und wir lesen auch in Apostelgeschichte 19, wie viele der Epheser vor ihrer Bekehrung haben Okkultismus getrieben und hatten auch Bücher benutzt dazu, die sie dann verbrannt haben. Ja, aber eben diese Artemis, das war nur ein Götzenbild in ganz vielen Kopien. Und ihre Tempel wurden verkauft. Aber das war nur Materie. Und der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 10, Vers 20, dass hinter diesen Götzenbildern verbergen sich böse Geister, Dämonen. Und darum, hinter der Artemis versteckte sich Satan. Aber eben die Artemis wird im Epheserbrief kein einziges Mal mit Namen erwähnt, aber es wird gezeigt, was eben dahinter steckte. In dem ganzen Götzendienst und der ganzen Magie und Esoterik in Ephesus. Es war der Fürst der Gewalt der Luft. Und von diesem Geist, sagt Paulus, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Wer sind die Söhne des Ungehorsams? Bevor wir es beantworten, gehen wir weiter. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Wieso sagt jetzt Paulus plötzlich auch wir? In Vers 1 sagt er, o auch euch, die ihr tot wart und so weiter. Und jetzt sagt er auch wir. Nun, das wissen wir ja schon aus dem langen Gebet in Kapitel 1. Da hat doch der Apostel Paulus zuerst gesagt, wir haben auf den Christus gehofft. Wir Juden haben den Messias erwartet. Und dann sagt er, auf den auch ihr gehofft habt, nachdem ihr geglaubt habt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, 1 Vers 13, und dann das geglaubt habt und versiegelt worden seid. Wir, meint speziell die Gläubigen aus dem Judentum. Ihr, das sind die Gläubigen aus dem Heidentum. Und darum sagt ihr, ihr Heiden habt da in all diesem Bösen gelebt. Und jetzt kommt Vers 3. Und wir, orthodoxe Juden, genau gleich. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, das hatten die Orthodoxen auch, indem wir den Willen, wörtlich ist es in Griechischen Plural, die Willen, also die Willensäußerungen des Fleisches und der Gedanken taten. Das Fleisch ist im Neuen Testament an vielen Stellen, im Römerbrief, ganz ausgesprochen und auch anderen Briefen, die Bezeichnung nicht für den Körper. Auch der Körper wird Fleisch genannt, nicht wahr? Epheser, Johannes 1, 14. Und das Wort ward Fleisch. Das bedeutet, der Jesus, der ewige Sohn Gottes, wurde ein wirklicher Mensch. Und da ist Fleisch positiv. Aber Fleisch im negativen Sinn wird verwendet als Bezeichnung für die sündige Natur, die wir Menschen in uns haben, die wir von Adam geerbt haben seit dem Sündenfall. Und diese Natur spüren wir als böses Verlangen, als Zug hin zum Bösen, zur Sünde. Und diese sündige Natur wird genannt das Fleisch, weil sie den Körper braucht, um sich zu äußern. Also das Fleisch kann nicht stehlen ohne unsere Hände. Ja? Und es kann nicht an falsche Orte gehen ohne unsere Füße. Und es kann nicht falsche Dinge anschauen ohne unsere Augen. Und eben weil diese sündige Natur nichts kann, außer indem unser menschlicher Körper missbraucht wird, wird es genannt das Fleisch. Also, das Fleisch. Aber hier wird unterschieden, das Fleisch und die Gedanken. Und der Unterschied ist der, wir müssen unterscheiden die Versuchung von innen heraus durch unsere sündige Natur. Das spüren wir ja jeden Tag. Das ist völlig normal bei jedem Christen. Das wird erst beim Tod aufhören oder bei der Entrückung der Gemeinde. Dass wir diese sündige Natur haben, erklärt der Römerbrief, das ist völlig normal. Nur der Punkt ist, weil wir erlöst worden sind durch den Glauben an den Herrn Jesus, müssen wir dieser bösen Natur nicht mehr gehorchen. Aber es ist da. Und da muss man das aber unterscheiden von der Versuchung durch Satan. Das ist nicht das Gleiche. Ich war, der Herr Jesus selber, als er hier auf Erden war, er kannte keine Versuchung von innen heraus. Denn er hatte die Sünde nicht in sich. 1. Johannes 3 sagt, Sünde ist ein anderer Name für Fleisch. Die Sünde in der Einzahl. Sünde ist nicht in ihm. Aber er wurde versucht durch Satan. Von außen. Ja? Und hat mit dem Wort Gottes Widerstand geleistet, um uns zu zeigen, wie wir das auch tun müssen. Nun sehen wir, er war nicht versucht durch das Fleisch, aber er war versucht durch diese bösen Gedanken, die von Satan kamen. Ja? Bete mich an, dann werde ich dir alle Reiche der Welt geben und so weiter. Und so versucht der Teufel über die Gedankenwelt die Menschen zu beeinflussen. Aber man muss das unterscheiden, ist nicht das Gleiche. Natürlich hat das einen Zusammenhang, denn der Teufel hat immer in uns selbst einen Bundesgenossen. Ja? Weil das Fleisch im Prinzip das Gleiche will, was auch Satan will. Aber man muss es unterscheiden. Und hier wird eben gesagt, auch damals, eben als Ungläubige, wir haben den Willen des Fleisches und der Gedanken getan. Also haben wir eigentlich drei Dinge, die wir unterscheiden können. Der Zeitlauf dieser Welt, das ist die Beeinflussung von außen durch alles, was so aus dem Zeitgeist an uns herankommt. Und dann haben wir die Beeinflussung und Versuchung durch das Fleisch in uns. Und wir haben die Beeinflussung und Versuchung von Satan, der versucht, die Gedankenwelt zu beeinflussen. Und nun sagt also Paulus, auch wir Juden, wir hatten das genau gleiche Problem wie ihr Heiden. Nur war es vielmehr so überdeckt durch einen religiösen Mantel. Und er sagt, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Und jetzt müssen wir unterscheiden, die Kinder des Zorns, das sind eigentlich die Ungläubigen im Allgemeinen. Aber da wird gesagt, 2 Vers 2, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Er sagt nicht, ihr Epheser wart alle Söhne des Ungehorsams. Und er sagt auch nicht, wir waren Söhne des Ungehorsams, sondern er sagt, wir sind Kinder des Zorns. Wer sind diese Söhne des Ungehorsams? Schon mal, der Unterschied ist beachtlich. Söhne des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Die Söhne des Ungehorsams, das sind herausragende Menschen, die den Zeitgeist beeinflussen. Nicht wahr? Es ist schon so, wir beeinflussen die Menschen, beeinflussen alle einander gegenseitig. Aber es gibt Menschen, die haben einen ganz besonderen Einfluss. Jetzt könnte man sich so überlegen, mal eine Liste machen, wen gibt es da so und dann auch, und wer hat mich besonders angesprochen? Nicht wahr? Gewisse können dann sagen, Sigmund Freud. Aber das können nicht alle sagen, ja? Obwohl sogar die sich gar nie für Freud interessiert haben, erstaunlich, wie sie beeinflusst sind von diesen Gedanken. Der Mann, die Frau auf der Straße ist von solchen Gedanken beeinflusst, ohne dass man jemals etwas von Freud gelesen hat. Das geht über den Zeitgeist. Aber eben, Freud war einer, der hat ganz grundlegend das Denken und die Moral im 20. Jahrhundert beeinflusst und verändert. Und dann Karl Marx. Ja? Als Vater des Sozialismus, Kommunismus, bis hin zum Gender. Ja? Das findet man schon bei ihm. Die Ansätze, die dann weiterentwickelt wurden, bis zur Gender-Ideologie. Ja, das sind Menschen, die haben ganz stark beeinflusst, oder auch ein Charles Darwin. Und noch viel, viel mehr. Das sind nur ein paar einfache Beispiele, die gerade so auf Anhieb einleuchten. Oder wenn wir denken an die Beatles und die Rolling Stones, was die für einen Einfluss gehabt haben, die haben eine ganze Generation verändert. Millionen von Jugendlichen. Und die heutigen Jugendlichen, die denken, boah, Beatles, die mit diesen braven Liedern. Ja, natürlich, aber die haben genau die Grundlage gelegt für das, was sie jetzt hören. Und das einfach noch mehr aufgetrieben wurde. Die Beatles hätten jetzt nie Techno gemacht, ja. Aber ihre Musik war schon die Grundlage, dass man später Techno entwickeln konnte. Ja, also das sind diese herausragenden Männer und Frauen. Es gibt auch Frauen, die ganz stark beeinflusst haben durch ihr Denken und auch durch ihr Verhalten. Und das sind die, die da zusammengefasst sind, Söhne des Ungehorsams. Und dann gehen wir weiter, Vers 4. Und da habe ich ein Wort ganz stark angestrichen in meiner Bibel. Stark heißt nicht nur unten, sondern auch auf der Seite und oben, ja? Und zwar ein ganz kleines Wort, wo ein Liberaler sagen würde, ja, also das kommt jetzt auch nicht so drauf an. Aber wie glücklich bin ich, dass dieses Wort da drin steht. Gott aber. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er und so weiter. Aber, das ist das göttliche Aber, das heilsgeschichtlich die Wende gebracht hat. Dass diese Epheser aus dieser Sklaverei der Sünde, des Götzendienstes, der Finsternis herauskommen konnten. Und Paulus sagt das jetzt auch in Bezug auf die orthodoxen Juden, ja? Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, womit er uns geliebt hat, ja? Jetzt sagt er nicht nur ihr, uns geliebt hat, als wir in den Vergehungen tot waren. Das göttliche Aber. Und schauen wir, es gibt auch ein teuflisches Aber. 1. Mose 3, Vers 1. Nach der vollkommenen Schöpfung, Kapitel 1 und 2, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Vielleicht steht in manchen Übersetzungen und, ja? We im Althebräischen bedeutet und oder aber. Und man muss beim Übersetzen immer darauf achten, wenn ein Gegensatz eingeleitet wird, dann sollte man am besten mit aber übersetzen. Und hier ist alles vollkommen beschrieben und dann die Schlange aber. Und dann kommt es zum Sündenfall. Ja, die Schlange aber. Aber hier haben wir in Epheser 2, Vers 4, Gott aber. Und dieses Aber hat auch das Aber der Schlange zunichte gemacht. Ein schöner Punkt, nicht wahr? Um in die Pause zu gehen. Wir fahren weiter in Epheser 2, Vers 4. Das große göttliche Aber. Und die Menge der Liebe Gottes wird hier betont, wegen seiner vielen Liebe. Es ist etwas anderes, was wir in 1. Johannes 3 finden. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Johannes 3, da sagt der Apostel Johannes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Hier wird gesagt, welch eine Liebe. Hier geht es nicht um die Menge, sondern um die Qualität, die Art und Weise der Liebe Gottes. Es ist nicht das Gleiche. Ich war, es gibt unter den Menschen der Fall, wo jemand sehr viel Liebe gibt, aber man kann fast nicht mehr atmen. Und dann kann man nicht sagen, welch eine Liebe, ja, sondern einfach wie viel Liebe. Aber wir sehen bei Gott beides. Diese viele Liebe, womit er uns geliebt hat, und diese Qualität und Einsicht, die dahinter steht, diese Liebe, die Gott uns gegeben hat. Und beides sehen wir in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich war die Liebe des Vaters, der dem verlorenen Sohn, der heimkehrt, entgegengeht und ihn umarmt und es heißt, ihn zärtlich oder vielmals küsst. Das ist diese viele Liebe. Aber dann, wenn wir weiter sehen, wie er ihm ein neues Kleid gibt, neue Sandalen und dieses Fest, um zu feiern, dass dieser Sohn tot war und nun eben wieder gefunden worden ist und lebendig geworden ist, da sehen wir diese Qualität der Liebe. Welch eine Liebe. Beides wird dargestellt. Und wenn ich schon erwähnt habe, der verlorene Sohn, eigentlich enthält ja dieses Gleichnis in Lukas 15 zwei verlorene Söhne. Der Jüngere, der weggeht und so übel ausschweifend lebt, ist ein Bild der Heidenvölker. Dargestellt hier im Epheserbrief durch die Epheser selbst. Aber der andere Sohn, der zu Hause blieb, aber keine Beziehung hatte zum Vater. Denn er sagt, noch nie hast du mir so ein Fest gegönnt, dass ich mich mit meinen Freunden freuen könnte. Er sagt nicht, um mich mit meinem Vater zu freuen. Ja, das sind wie die, die sagen, sturmfreie Bude, die Eltern sind weg, dann kann man sich freuen. Nein, das zeigt, er hatte ein ganz großes Problem und er war auch ein verlorener Sohn. Nur stellt er eben die verlorenen Söhne im Judentum dar. Und der Herr spricht ja dort gerade insbesondere zu Pharisäern. Es sind zwei verlorene Söhne, aber es ist ein Vater, der sich um beide verlorenen Söhne kümmert. Und hier haben wir das auch, ihr, tot in euren Vergehungen, unter welchen auch wir einst wandelten. Das haben wir beide verlorenen Söhne. Und eben Vers 4, die göttliche Wende. Und er sagt, Vers 5, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Wir haben schon gesehen, diese drei Punkte, die Epheser erkennen sollten. Die Hoffnung der Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit und drittens die überragende Größe seiner Kraft, die in der Auferstehung gewirkt hat. Und jetzt hier wird gesagt, und diese überragende Kraft der Auferstehung hat eben nicht nur Christus auferweckt, sondern er hat die tot waren in Sünden und Vergehungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Also die Kraft seiner Auferstehung ist die Kraft, die da Gott anwendet, um Menschen, die tot sind in Sünden, zum Leben zu bringen. Und wiederum, hier wird nichts gesagt von dem, wir sind mit Christus gestorben. Das ist ein anderer Aspekt, wie gesagt, im Römerbrief zum Beispiel ausgeführt. Aber hier wird ausgeführt, ihr wart tot. Und durch die Auferstehung Christi seid ihr eben mit lebendig gemacht worden. Und dann wird betont, durch Gnade seid ihr errettet. Und das mussten die Reformatoren nur entdecken, was hier steht. Und dann konnten sie das Prinzip vor 500 Jahren erkennen, sola fide, allein durch Glaube und dann hier sola gratia, allein durch die Gnade. Und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also, wir können ableiten, wir sitzen jetzt eigentlich schon zu Rechten Gottes auf dem Thron. Aber wie? Wir sind hier auf der Erde. Ja, aber dadurch, dass wir mit Christus so eng verbunden sind, mit ihm so eins gemacht, nicht wahr? In 1,23 haben wir gelesen, dass die Gemeinde der Leib ist von Christus. Und so wird also hier deutlich gemacht, dass seine Auferweckung ist auch unsere Auferweckung. Und sein Sitzen jetzt als Mensch im Himmel zu Rechten Gottes, das ist auch unser Mitsitzen, weil wir mit ihm verbunden sind. Das bedeutet Mitsitzen in den himmlischen Örtern. Aber das ist unsere Stellung. Durch das, dass wir mit ihm verbunden sind, wird sein Sitzen uns so angerechnet, wie wenn wir diesen höchsten Platz mit ihm einnehmen würden. Also wichtig ist dieses Wort mit Christus lebendig gemacht und dann mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern. Und nun kommt Gottes Programm für die Ewigkeit. Es ist so, dass über die Ewigkeit in der Bibel nicht viel ausgeführt wird. Ja? Aber es gibt verschiedene Abschnitte, ganz besonders bedeutsam Offenbarung 21, 1 bis 9, 1 bis 8, neuer Himmel, neue Erde. Es gibt auch Stellen, aber wenige im Alten Testament, die von der Ewigkeit über das tausendjährige Reich hinaus sprechen. Und jetzt dieser Vers ist genau ein solcher Vers, der also über diese Schöpfung, über das tausendjährige Reich hinausgeht, denn er sagt, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Und jetzt muss man genau lesen. Hier ist überraschend, es steht in den kommenden Zeitaltern. Das kommende Zeitalter ist der bekannte rabbinische Ausdruck für das messianische Reich, sprich das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Aber hier geht es darüber hinaus. In den kommenden Zeitaltern. Das geht auf Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und 22,5 der Offenbarung sagt, in ganz kurzen Worten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das sind diese kommenden Zeitaltern. Das heißt also, Gott hat ein Programm für die kommenden Zeitalter. Für alle Ewigkeit heißt das. Und was wird er tun? Er wird den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. In Christus Jesus. Ich war, das übersteigt uns so sehr. Und darum wird auch in Offenbarung 21, wenn von der Ewigkeit gesprochen wird, so oft gesagt, wird nicht mehr sein. Wird nicht mehr sein. Wird nicht mehr sein. Es sind ganz viele Dinge dort erwähnt, die in der Ewigkeit nicht mehr sein werden. Warum? Weil wir uns vielleicht besser einen Begriff machen können bei manchen Dingen, wenn wir wissen, das gibt es dann nicht mehr. Als wenn wir uns etwas vorstellen müssten, das wir sowieso noch nie erfahren haben. Und darum wird so viel gesagt, kein Geschrei mehr. Ja? Es gibt in manchen Familien gibt es rechtes Geschrei. Und dann nie mehr Geschrei. Und dann keine Schmerzen mehr. Und es gibt Gläubige, die leben mit Schmerzen. Das ist ein gewaltiger Gedanke. Nie mehr, kein Schmerz. Und immer wieder sind wir mit dem Tod konfrontiert in unserer Nähe. Und dort wird gesagt, Tod wird nicht mehr sein. Und mit Tränen sind wir konfrontiert. Es wird keine Träne mehr geben. Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und so weiter und so fort. Das ist alles, alles, alles da mit eingeschlossen in diesem ganz pauschalen Ausdruck, damit ihr in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Muss man sich also richtig so einprägen. Epheser 2, Vers 7. Gottes Programm für die Ewigkeit. Ja, dann haben wir es gespeichert. Kann man es jederzeit wieder abrufen. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens. Auch da wieder wird betont, diese Gnade und dieser Glaube, der notwendig ist, um errettet zu werden. Sola gratia, sola fide. Da haben wir die biblische Basis. Durch die Gnade seid ihr errettet. Und sehen wir, dieses ihr seid errettet, das ist Gottes Handlung in der Vergangenheit an uns. Und jetzt sind wir errettet. Es ist nicht ein Prozess, die Rettung, ja? Sondern die ist vergangen, abgeschlossen und ist jetzt da. Ihr seid errettet. Ja? Die Errettung ist nicht ein langer Prozess, wo immer mehr Gnade eingeträufelt wird, sondern etwas Vollendetes. Ich bin errettet. Das drückt dieser Vers 8 aus. Ihr seid errettet. Aber eben, das alles ist nicht unser Verdienst, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das konnten wir nicht selber machen. Und darum wird nochmals betont, Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also auch da wird die biblische Lehre klar verkündigt, die Rettung geschieht nicht durch Werke. Werke sind nach dem Jakobusbrief ein Erweis, dass jemand wirklich echt errettet ist. Dann tut er gute Werke. Aber die Rettung geschieht nicht durch die Werke und darum wird hier betont, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind sein Werk oder sein Gebilde, seine Schöpfung. Hier wird die Gemeinde vorgestellt als diese ganz spezielle Schöpfung, die, wie wir noch weiter sehen werden, besonders in Kapitel 3, eigentlich als Geschöpf den höchsten Platz in der ganzen Schöpfung einnimmt. Höher als die Engel, höher als das irdische Volk Israel, höher als irgendein Geschöpf. Denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, hier haben wir die Ergänzung aus dem Jakobusbrief. Ihr seid errettet, nicht aus Werken. Also für die Rettung kann man nichts beitragen. Man muss es einfach in Anspruch nehmen, das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Aber wenn man errettet ist, dann sehen wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Also die Lehre, dass wir nicht durch Werke errettet werden, schwächt nicht die Wichtigkeit der guten Werke im Glaubensleben ab. Denn das ist dann der nächste Schritt. Wir sind geschaffen, um gute Werke zu tun, aber jetzt haben wir hier gleich einen Schutz eingebaut gegen Burnout. Gute Werke. Nicht wahr? Wenn wir um uns herum schauen, dann sieht man so viele Möglichkeiten für gute Werke. Und es gibt so viel Elend um uns herum und auch weit weg von uns. Und das könnte besonders Leute, die sehr feinfühlig sind und sich auch gut einfühlen können, leicht nur schon in Gedanken zur Erschöpfung bringen. Man sieht, ich kann es nicht. Aber das müssen wir ja auch nicht. Weil hier steht, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat im Voraus einen Plan, welche bestimmten Aufgaben und Werke er für uns vorgesehen hat. Und die müssen wir erkennen und die ausüben. Aber das hilft, damit man eben auch Nein sagen kann. Und wir müssen da und dort sagen, es geht nicht, ich kann das nicht auch noch. Aber das, weiß ich, das ist meine Aufgabe. Und dann können wir in diesen Werken, die Gott vorbereitet hat, wandeln. Und das ist auch ein Rezept, um Dinge für den Herrn mit einer echten Freude zu tun. Psalm 100 sagt ja, dient dem Herrn mit Freuden. Man kann dem Herrn auch dienen, indem man ständig am Luftschnappen ist. Und das ist eigentlich nicht der Plan Gottes. Er möchte, dass wir ihm mit Freuden dienen, aber da müssen wir erkennen, was ist nicht unsere Aufgabe und welches sind unsere Aufgaben. Und dann können wir die umso besser und umso freudiger tun. Also Epheser 2, Vers 10 wäre nochmals ein Vers, den man besonders registrieren muss. Das kann einen vor einem Burnout bewahren.
Sie hörten soeben den zweiten Teil des Themas Der Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 23. Zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.